Achtung Europa! Wenn diese Warnung von jemandem kommt, der zwei totalitäre Regime überlebt hat, dann sollte man aufhorchen. Mit diesen Worten nämlich warnt Agnes Heller vor den politischen Entwicklungen auf unserem Kontinent. Die Ungarin zählt zu den bedeutendsten Philosophinnen unserer Zeit und ihr Denken ist geprägt von den Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg und danach im Stalinismus. Mit ihrer Mutter entkam sie nur knapp dem Holocaust. Ihr Vater wurde im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Nach jahrzehntelangen Repressionen durch das kommunistische Regime in Ungarn wanderte sie dann aus, 1977, erst nach Australien und in den 80er Jahren dann nach New York, wo sie den Lehrstuhl von Hannah Arendt übernahm. Seit ihrer Emeritierung pendelt sie zwischen den USA und Ungarn, wo sie den anwachsenden Nationalismus unter Viktor Orban unermüdlich kritisiert. Am heutigen Sonntag feiert Agnes Heller ihren 90. Geburtstag. Und wir haben das Glück, mitfeiern zu dürfen. Wir wollen kurz vor der Europawahl über Europa, diese kleine Halbinsel im Westen Asiens, reden, wie Agnes Heller es in ihrem neuen Essay schreibt. Frau Heller, herzlich willkommen und alles Beste zum Geburtstag.
Dankeschön.
Nach 27 Jahren in New York sind Sie nach Ungarn zurückgekommen. Und vor kurzem haben Sie gesagt, selbst in Zeiten von Donald Trump haben Sie mehr Vertrauen in die USA als in Europa. Warum haben Sie so wenig Vertrauen in Europa?
Das ist ganz einfach. Die Menschen sind in Amerika nicht anders, wie als in Europa sind. Das heißt, sie sind nicht besser, sie sind nicht schlimmer als in Europa. Nur die geschichtlichen Traditionen sind verschieden. In Amerika ist Demokratie naturwüchsig. Es kommt von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Deswegen habe ich größeres Vertrauen in die Vereinigten Staaten als in europäischen Ländern. Vielleicht habe ich außerhalb Frankreich. Außerhalb Frankreich, der Frankreich hatte nie einen Diktatoren gewählt. Alle anderen Staaten, Völker in Europa haben mindestens einmal einen Diktator gewählt, frei gewählt. Deswegen habe ich innerhalb Europa vielleicht das größte Vertrauen in Frankreich.
Sie selber haben sich einmal als Außenseiterin bezeichnet und haben damit auch eine Gemeinsamkeit mit Hannah Arendt, der Sie ja gefolgt sind in New York auf den Lehrstuhl. Und Sie haben tatsächlich Ähnlichkeiten. Sie sind jüdisch, sind emigriert, haben in den USA gelehrt, Europa von dort aus beobachtet. Wie erleben Sie Ihre eigene Situation in der illiberalen Demokratie Ungarn von Viktor Orban?
Ich bin nicht nur ein Überleber des Holocaust. Ich habe nicht nur geschichtliche Erfahrungen. Ich bin eine Philosophin. Und die Philosophen sind darin interessiert, die Welt zu verstehen. Einmal sagte Hegel, dass man die Welt vernünftig ansieht, denn sieht die Welt auch vernünftig an. Das heißt nicht, dass die Welt vernünftig ist. Es heißt, dass man nur die Welt verstehen kann, bis zu einem Grade verstehen kann, wenn man die Welt vernünftig ohne Vorurteile ansieht. Und wenn ich dieser Situation, in der sich jetzt Europa befindet, eine gefährliche Situation sehe, dann sehe ich nicht dieselbe gefährliche Situation als in Zeiten 33 oder 39. Eher eine gefährliche Situation, die zum 1914 ähnlich ist. Das heißt, ich glaube, dass die ethnischen Nationalisten, die ethnische nationalistische Ideologie, die jetzt heute in Europa so verbreitet sind, wie die ethnischen Nationalisten im 1914, wahrlich zu einem neuen Krieg führen können. Nicht zu einem Weltkrieg, denn Europa ist sehr unbedeutend dazu, um ein Grund eines Weltkrieges zu sein, aber einen europäischen Krieg. Stellen Sie jetzt vor, alle ethnischen Nationalisten mit ihrer Identitätspolitik brauchen einen Feinden. Ohne Feind gibt es keinen ethnischen Nationalismus. Jetzt ist der Feind Brüssel. Für Salvini oder für Orban und für andere, Brüssel ist doch der Feind. Aber was passiert, wenn Sie Brüssel übernehmen? Was passiert, was kann passieren, wenn Sie die Europäische Union übernehmen? Was Ihr Plan ist, Sie haben das offen gesagt, was passiert dann? Dann würde die Europäische Union sicher zerfallen. Aber sie brauchen doch einen Feind. Ohne Feind gibt es keinen ethnischen Nationalismus. Wer wird dann der Feind sein? Sicher nicht China, sicher nicht die Vereinigten Staaten, das sind zu große Feinde. Aber die Nachbarstaaten werden die Feinde sein. Wieder einmal werden die Nachbarstaaten Europa miteinander anfangen, Kriege zu führen. Natürlich ist das eine Dystopie, eine negative Utopie, aber es ist eine Möglichkeit. Es ist eine wirkliche Gefahr. Und wenn man die Gefahren nicht sieht, kann man sie nicht vermeiden. Deswegen möchte ich immer über die Gefahren sprechen, die Europa bedrohen, unter anderem ein neues europäisches Krieg. Es ist ein Problem, dass wir Europäer in dieser Union überhaupt keinen europäischen Wirbelwissen haben. Wenn man ein Kind in Europa fragt, was bedeutet für dich, ein Europäer zu sein, wird das Kind wahrscheinlich die Frage auch nicht verstehen. Und wenn sie die Frage versteht, wird es überhaupt nicht möglich für sie sein, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Das heißt, wenn ich demselben Kind frage, was heißt für dich, Deutsch zu sein, Italienisch zu sein, Ungarisch zu sein, das Kind nicht nur die Frage verstehen, wird auch die Frage antworten können. Das ist das Problem. Das ist auch ein Problem der ganzen Europäischen Union, dass sie nicht dazu Menschen bringen konnte, ein europäisches Wirbelbewusstsein zu entwickeln.
Sie hören Sein und Streit mit der ungarischen Philosophin Agnes Heller. Frau Heller, Sie haben eben ausgeführt, dass wir in der EU keine Wir-Identität haben, also keine europäische Identität. Und Sie haben ja die Entstehung der EU von Beginn an mitverfolgt. Und in den 50er Jahren, da hat der französische Unternehmer Jean Monnet, der auch ein Wegbereiter der europäischen Einigungsbestrebungen war, gesagt, unsere Länder sind zu klein geworden für die gegenwärtige Welt. Erleben wir jetzt, also gut 60 Jahre später, genau das Gegenteil. Also, dass die Länder Europas immer größer werden und die EU immer kleiner und schrumpft und möglicherweise irgendwann nicht mehr da ist.
Europa selbst ist klein in der Welt geworden, wenn Sie über Kleinheit sprechen. Europa ist ein unwichtiger Teil von der Welt heute. Deswegen habe ich schon vorher gesagt, dass kein Weltkrieg von europäischen Krieg ausbrechen muss. Aber in Europa gibt es größere und kleinere Staaten, größere und kleinere Nationen. Diese größere und kleinere Nationen haben mindestens in einer formalen Weise eine Gleichberechtigung innerhalb der Europäischen Union. Sie glauben aber, dass sie nicht eine Gleichberechtigung haben. Einige kleine Völker glauben es, mindestens die osteuropäischen Völker glauben es und auch andere Völker. Das Problem ist vielseitig. Ich möchte nicht sagen, dass die Konflikte zwischen verschiedenen Staaten innerhalb der Union überhaupt keinen Grund haben. Ich sage nur, dass ethnischer Nationalismus diesen Konflikten gebaut ist und dieser Konflikt nicht vermindert, aber vermehrt, immer größer und stärker macht. Das ist der schlechte Weg, das ist der gefährliche Weg. Darum sagte ich, Achtung Europa, diesen gefährlichen Weg sollte man nicht gehen.
Und jetzt können wir aber mit Hegel sagen, was die Erfahrung in der Geschichte lehrt, ist, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt haben. Also warum sollte Europa was gelernt haben aus dem 20. Jahrhundert?
Das stimmt doch, wir lernen nie von der Geschichte. Ich sage nicht jetzt, dass wir von der Geschichte lernen sollen. Die Geschichte wiederholt sich nicht in der gleichen Weise. Wenn ich sagte, diese Situation ist ähnlich von 1914, sage ich nicht, dass das dieselbe Situation ist. Ich habe schon gesagt, von 1914, von diesem ethnischen Nationalismus, der Zerstörung der Reiche, Habsburg, Deutsche Reich und alle Reiche, Russisches Reich, entwickeln sich die Nationalstaaten und diese Nationalstaaten als Nationalstaaten war doch der Motor des Zweiten Weltkriegs, der Holocaust und noch vorher einen ungerechten Frieden. Aber schauen Sie mal, doch etwas anderes ist ähnlich. Am Beginn des Ersten Weltkrieges waren in zwei Generationen von Europa, kannten den Krieg überhaupt nicht. Es waren 100 Jahre, wesentlich 100 Jahre von Frieden gewesen. Die jungen Leute konnten nicht vorstellen, was ein Krieg bedeutet. Wir sind in einer sehr ähnlichen Situation. Zwei Generationen in Europa, mindestens in Westeuropa, haben über überhaupt keinen Krieg gekannt. Sie haben ja keine Ahnung, nur von den Filmen, das macht nichts. Keine Ahnung, was Krieg wirklich ist. Und sie glauben, das ist wirklich ein Spielzeug vielleicht. Wir können gegeneinander ein kleines Kind führen, nicht, das wird nichts zu anderes führen. Ich glaube, das ist die Ähnlichkeit. Zwei Generationen Frieden, die den Krieg nicht vorstellen können. Entisches Nationalismus, der gegen die Zusammenarbeit verschiedener Nationalen in einer oder anderen Weise nicht befriedigt sind, wollen allein mit ihrem Wir-Bewusstsein unabhängig sein. Ich möchte Ihnen sagen, alle Slogans, alle Losungen der Welt sind zweideutig. Alles kann ihn zum Guten und zum Schlechten führen. Es war doch wunderbar, mit dem Wort Selbstbestimmung der Nationen zu sprechen. Selbstbestimmung der Nationen, sehr schöne Sache. Aber es hat auch ein hässliches Gesicht. Denn Selbstbestimmung der Nationen kann auch zum Krieg zwischen Nationen führen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, wir müssen die Ambivalenz in all diesen Phänomenen sehen. Wir brauchen weder eine Utopie noch eine Dystopie, sondern einen realistischen Blick darauf, dass der Krieg tatsächlich passieren kann.
Ich glaube, Dystopien ist ein mehr nützlicher als Utopien. Utopien sprechen über eine Art von Zukunft, die heutige Gegenwart ganz und gar überwindet. Und diese Utopie hat mit etwas anderes zu tun, in der sie glauben der Perfektibilität der menschlichen Natur. Dass in der Zukunft andere Art von Menschen sein werden oder wie eine sogenannte gerechte Gesellschaft haben werden oder nur Gerechtigkeit. Das sind die Utopien, die mit zusammen zu denken sind mit der Perfektibilität der menschlichen Natur. Wenn man darin nicht glaubt, dann man glaubt, Homo sapiens ist, wie es ist, ja? Dann muss man den Institutionen glauben. Was für Institutionen wir brauchen, das hat auch Kant gesagt, wo auch das, wie er sich ausdrückt, der Geschlecht des Teufels sich anständig benehmen würde. Aber es gibt nicht solche Institutionen, die das versichern, dass alle Menschen anständig sein werden. Solche Institutionen geben nicht und werden auch nicht geben. Das heißt, die Utopien, die zu einer anthropologischen Wendung gebunden sind, sind Utopien, die gefährlich sind, weil sie unsere Hoffnungen in etwas sind. Wir müssen etwas hoffen, das unmöglich ist. Und von der unmöglichen Hoffnung kommt Enttäuschung, kommt Zynismus, kommt Nihilismus. Das ist kein guter Ausgang dieser utopischen Gedankenweise. Was Dystopien betrifft, sie zeigen uns die schlechtesten, fürchterlichen Konsequenzen von heute. Now, diese Dystopien sind, ich glaube, mehr nützlich. Denn wenn man die Gefahren sieht, wird man sie vermeiden. Mindestens kann man sie vermeiden. Aber schön, Sie haben mich gefragt über die Zukunft. Über die weitere Zukunft wissen wir sowieso nicht. Über die Zukunft der Gegenwart wissen wir etwas, was wir wissen, dass, was wir tun sollen, was wir für die Zukunft der Gegenwart tun sollen. Auf diese Frage kann man vielleicht mit Voltaire antworten. Cultivez vos jardins. Kultiviert unser Garten, den Garten der Gegenwart. Das kann man kultivieren. Unser Garten können wir kultivieren. Wir können es schöner machen. Wir können es gerechter machen. Wir können es glücklicher machen, aber nicht glücklich und nicht gerecht. Mindestens was Gleichheit betrifft, könnten wir doch keine Welt ohne Armut haben. Aber die Vererbung der Armut, das ist etwas, was man nicht haben soll. Das heißt, die Armut soll nicht vererbbar sein. Arme Kinder sollen nicht notwendigerweise arme Erwachsene werden. Natürlich geht es nicht, aber als Ideal, als Ziel, das kann man kultivieren.
Frau Heller, Sie feiern Ihren 90. Geburtstag. Wenn Sie die Kerzen auf Ihrem Geburtstagskuchen ausblasen, wünschen Sie sich dann auch was für Europa?
Ich habe über Europa gesprochen, ja. Wenn ich sage, Achtung Europa, ich spreche über Europa und für Europäer. Aber ich kann keine Weisheit sagen, denn ich bin nicht weiß. Falls wir uns die Mühe geben, ehrlich handeln, ich sage ehrlich, das ist ein moralischer Ausdruck, aber ich glaube, Ehrlichkeit ist die beste Politik und man glaube nicht, dass man sehr viel lügt, wenn man eine gute Politik treibt. Und wegen der Massengesellschaften muss man mit Ideologien die Mehrheit gewinnen. Und in Wahlen muss man doch gewinnen, die Mehrheit muss man haben. Um die Mehrheit haben, braucht man Ideologien. Identitätspolitik ist auch eine Ideologie und besonders ist ethnisches Nationalismus eine Ideologie. Aber man kann doch auch eine positive, nicht utopische, nicht gefährliche Ideologie ausarbeiten. Ich kann nur Ihnen sagen, dazu muss man fähig sein, denn wenn man dazu nicht fähig ist, dann werden wir besiegt durch die negativen Ideologien besiegt werden und der ethnische Nationalismus wird in Europa regieren können.
Vielen Dank, Frau Heller, für dieses Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben an Ihrem Geburtstag. Dankeschön.
Vielen Dank, Dankeschön.